Ja, euch allen ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Ja, wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielen, auch mir, nervt und bedrückt diese lang andauernde Corona-Krise. Gefühlt ja schon fast ein Jahr. Ein leidiges Dauerthema. Ständig geht es um Inzidenzzahlen und Aufforderungen, Abstand halten, Masken aufsetzen, Masken aufbehalten, Kontakte vermeiden und so weiter und so weiter. Und manche Menschen, manche, vielleicht sogar viele, leben fast nur noch in großen Sorgen und Ängsten vor möglicher Ansteckung und Erkrankung und vermeiden sogar jegliche Kontakte, wählen lieber eine selbstgemachte Isolation. Ja, einerseits sicher Achtsamkeit und Vorsicht im Miteinander, auch jetzt, ist sehr wichtig. Keine Frage. Aber die andere Seite, übersteigerte Ängste und ständiges Sorgen und ständiges sich beschäftigen mit Corona-Nachrichten, Zahlen und so weiter, führt zu einem Vermeidungsverhalten, einem überängstlichen Vermeidungsverhalten. Und auch das kann zumindest seelisch sogar krank machen. Es gibt und gab Menschen, die auch wegen Einsamkeit krank geworden sind und an Einsamkeit vielleicht sogar gestorben sind. Also es gibt diese beiden Extreme und wir stehen so dazwischen. Aber da ist ja dann die Frage, wie können wir als gläubige Christen mit dieser gefährlichen Stimmung, diesem Klima, das wie so ein Nebel über uns liegt, so ein zäher Nebel, Corona, Angst, Furcht, Aufpassen, Unsicherheiten, Ängste, Mutlosigkeit. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir dem begegnen? Das ist für mich die Frage. Gibt uns die Bibel da vielleicht Hilfe? Ich denke ja. Ich lese uns einen Vers aus der Bibel, was Paulus dem Timotheus schreibt. Ich lese aus 2. Timotheus 2, die Verse 7 und 8a. Da schreibt Paulus dem Timotheus, denn Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und das ist kein Geist der Furchtsamkeit, sondern ein Geist, der uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit oder Selbstüberwindung erfüllt. Schäme dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Ja, das schreibt Paulus dem Timotheus. Und das, denke ich, ist auch ein Wort für uns, für mich, was uns wieder neuen Mut geben kann. Denn der Heilige Geist, der Geist Gottes, will ja die Kraftquelle in unserem Leben sein, wenn wir ihn denn haben. Wenn wir wiedergeborene Christen sind, wenn du wiedergeboren bist, dann steht dir diese Kraftquelle zur Verfügung. Denn durch ihn, durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, können wir auch Ängste, Verzweiflung und Mutlosigkeit überwinden. Auch vor 2000 Jahren gab es Bedrohung, Verfolgung, Nöte, in anderer Form. Aber es war sicherlich nicht einfacher als heute. Aber was ist die Voraussetzung? Dass erstens der Heilige Geist in uns ist, dass wir diese Neugeburt erlebt haben und dass wir uns anschließen. Ich vergleiche das mal wie elektrischer Strom als Bild. Wenn ich eine Quelle habe von elektrischer Strom, von Energie und ich will sie nutzen, ein Gerät, dann muss ich anschließen, verbunden sein. Connected heißt es ja, ne? Verbunden. Und diese Verbindung muss ich immer wieder suchen und die kann manchmal gestört sein, dass ich mich nicht richtig angeschlossen habe in diese Kraftquelle des Heiligen Geistes. Oder dass dazwischen was ist, zum Beispiel Sünde, Unglauben und. Und dass ich immer wieder auch diese Kontakte reinigen muss, damit die Verbindung richtig da ist und dass das richtig fließen kann. Und Paulus betont hier ja drei Punkte. Also der Heilige Geist, der uns mit Kraft, mit Energie, ich habe das oft erlebt, wenn ich nicht weiter wusste, wenn ich total kraftlos war, dass dann das Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, dass dann das auf mal kam, dass ich die Kraft erlebt habe, die Kraft Gottes. Das ist ja eine Verheißung. Und wir können sie erleben, nicht damit wir groß dastehen, sondern dass Christus in uns groß wird. Und das Zweite, die Liebe, die Agape, das ist ja das Erkennungszeichen von uns Christen, lebendigen Christen. Wenn wir diese Liebe Gottes nicht haben, wenn sie nicht unter uns fließt, dann können wir noch so viel reden und tun, dann fehlt uns das Entscheidende. 1. Korinther 13 müsste man auswendig lernen und nicht nur auswendig lernen, sondern auch immer wieder buchstabieren, zu praktizieren. Das ist eigentlich das Zentrale. Und das Dritte, das nennt er Besonnenheit, ein schwieriges Wort. Das heißt eben, nicht aus dem Impuls, nicht aus dem eigenen, nicht aus dem Gefühl, irgendwas zu machen, zu reagieren, sondern erstmal reflektieren, was will Gott, was soll ich tun, was soll ich reden. Manche reden einfach zack sowas dahin und dann fangen sie an zu überlegen, was habe ich da eigentlich gesagt, war es für den anderen hilfreich. Und erstmal sagen, ja, ich höre, was ist jetzt dran? Und dass Gott mir diese Weisheit schenken will. Auch die Weisheit, mit dieser Situation umzugehen, sich nicht so vereinnahmen zu lassen von Ängsten und Befürchtungen, nicht nur die Nachrichten zu gucken mit Inzidenzzahlen und dass sich das wie so eine schwere Last einen runterdrückt, sondern dass man sagt, okay, man kann manches auch mal hinterfragen. Ist das alles so? Nicht zum Leugner werden, aber zum Hinterfrager. Man sollte alles hinterfragen. Denn allein Gott ist die Wahrheit und allein sein Wort ist die vollkommene Wahrheit. Und deshalb ist es so wichtig für mich, an dieser Kraftquelle Gottes, des Heiligen Geistes, mich immer wieder anzuschließen für mein Leben, für meinen Alltag. Und nicht nur das, sondern es geht auch darum, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit Zeuge Jesu zu sein. Überall da, wo ich bin, will Jesus mich gebrauchen, nicht zwanghaft, aber wenn die Freude da ist und die Gelegenheiten, dann kann ich ihn bezeugen. Bei mir war das mal beim Zahnarzt. Komischerweise kamen wir auf den Glauben und es entwickelte sich ein Gespräch. Trotzdem war die Zahnbehandlung unangenehm, aber zumindest konnte ich mit dem Zahnarzt über den Glauben reden und er war früher selber mal gläubig gewesen und komischerweise hatte das Gott so geführt, dass man da wieder anknüpfen konnte. Und ich hoffe, dass er dadurch zum Nachdenken gekommen ist. Und so kann das auch mit anderen sein und wir unterschätzen das. Wir denken manchmal gar nicht dran und dann sind wir doch Hoffnungsträger. Und das will doch Gott, dass wir in dieser dunklen, in dieser schwierigen Zeit Zeugen und Hoffnungsträger sind. Wenn nicht wir, wer dann? Die Politiker? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Sind alle ziemlich hilflos und ratlos, das sehen wir ja. Ja, lasst uns anschließen an die Kraftquelle Gottes und lasst uns glaubwürdige Zeugen Jesu werden. Das wirke und schenke unser Herr und Gott. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns hier noch versammeln dürfen, dass wir hier noch die Freiheit haben, dass uns das nicht alles verboten ist. Und wir wollen das nutzen, Herr. Wir wollen uns gegenseitig Mut machen. Wir wollen uns ermutigen, ja, durch dein Wort, durch die Kraft des Geistes, durch die Gemeinschaft. Und schenk du uns wirklich diese Kraft durch deinen Heiligen Geist. dass wir Kraft erleben, dass wir die Liebe, deine Liebe erleben, dass wir sie auch weitergeben, dass wir besonnen und nüchtern, ja, uns nicht so einlullen lassen von allen möglichen Nachrichten, sondern dass wir auch dagegen steuern und dass wir deine Hoffnung, dein Evangelium weitersagen, dass wir uns da nicht blockieren lassen. Schenk du uns die Kraft, die Zeit, die wir noch haben, das zu tun. Wir denken an deine verfolgte Gemeinde, viele Christen, die verfolgt werden, die noch ganz andere Probleme haben, in vielen Ländern des Islams, in Diktaturen. Steh du ihnen bei, schenk ihnen die Kraft her, treu zu sein bei dir. Hilf aber auch den Kranken und den Angefochtenen hier unter uns, dass sie neuen Mut, neue Kraft bekommen, Hoffnung auf dich, und segne auch den weiteren Gottesdienstverlauf. Wir loben und preisen dich, wir beten dich an, Herr Jesus Christus, in deinem Namen. Amen. Jetzt hören wir auf das erste Lied, das uns die Band vorspielt und singt. Ich will singen dem Herrn. Wir dürfen es leider nicht, aber wir dürfen im Herzen mitsingen. Wir grüßen alle Gäste ganz herzlich und vielleicht hat jemand auch etwas weiter zu sagen, was hier reinpasst, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Ja, danke Immanuel. Ich kann mich noch gut an dein Zeugnis am Neujahrstag erinnern. Ne? Ja, danke für deine Grüße. Dann hatten wir nicht nur Geburtstagskinder, sondern Olga und Wilhelm Becker feiern oder haben ihre goldene Hochzeit gefeiert, 50 Jahre verheiratet, also goldene Hochzeit. Die waren beim ersten Gottesdienst dabei. Wir haben gratuliert, auch von der Gemeinde. Aber vielleicht will der andere oder von euch ihnen noch mal persönlich irgendwas an Grüßen zukommen lassen. Also Olga und Wilhelm Becker, goldene Hochzeitsjubiläum. Dann hatten wir zwei Geburtstage. Das war Kimia Karami Feli und Heinz Jason. Kimia war beim ersten Gottesdienst dabei und ich lese nochmal das Bibelwort, was ich ihnen gegeben habe und gebe. Das heißt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73, Vers 28. Ich lese nochmal. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73, Vers 28. Ja, an Informationen, was ist weiterzugeben? Erstmal sind wir Gott dankbar, dass wir noch weiter Gottesdienste feiern dürfen, dass wir uns noch hier im Gemeindehaus versammeln dürfen, auch die Gruppen. Und bitte betet mit dafür, dass das noch erhalten bleibt. Ihr wisst, da steht vieles auf der Kippe. Wir wissen nicht, wie das jetzt politisch weiter gesehen wird und verordnet wird. Wir müssen uns ja auch an die Verordnungen halten. Aber wir hoffen und beten, dass das noch weitergeht. Und wenn eben auch die Hauskreise oder andere Gruppen dann stattfinden, dann bitten wir euch, dass ihr selber auch Verantwortung übernehmt, wie ihr in den Gruppen das handhabt, mit Abstand halten, Maske tragen und so weiter. Also da wird keiner, auch nicht von der Gemeindeleitung, jetzt kommen und das kontrollieren wollen und auch nicht können, sondern da ist jede Gruppe auch für sich selber verantwortlich, wie sie damit umgeht. Ne? Also sage ich nur mal, da gibt's eine gewisse Grauzone und da appellieren wir einfach an eure Vernunft und Weisheit und Einsicht, dass ihr selber das regelt und die Regeln beachtet. Ja, die Kollekte bitte vorne wieder im Behältnis abgeben oder reinwerfen, wer möchte. Ich bete auch noch mal dafür, mache ich jetzt. Herr Jesus Christus, wir danken dir für alle Gaben, die gegeben werden und bitten dich, segne auch die Geber und schenk Weisheit, diese Gaben, dieses Geld zu deiner Ehre, zum Bau deines Reiches richtig einzusetzen. Amen. Im ersten Gottesdienst gab es einen Gebetsdienst von Sabine und Wolfram. Im zweiten, wer ein wichtiges Gebetsanliegen hat, kann sich auch an mich wenden. Oder es gibt auch andere. Ja, also Zeit und Gelegenheit zum Gebet sollte es immer geben. Jetzt, bevor wir auf die Predigt von Simon hören, wird die Band uns noch zwei Lobpreislieder spielen. Es war das erste: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wir hören jetzt auf die Band und singen im Herzen mit. Danke.
Zu Beginn bete ich noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir nicht mit unserer begrenzten Weisheit durchs Leben gehen müssen, sondern du sprichst in unser Leben hinein. Wir dürfen täglich in deinem Wort lesen und ja, dein Wort ist lebendig und es gibt uns Leben. Es führt uns auf einem guten Weg. Ich danke dir dafür. Herr, segne du auch die Predigt, dass ich sie zu deiner Ehre halte und ja, dass du die Geschwister dadurch ansprichst. Herr, segne die Predigt, dass deine Worte ja, das bewirken, wozu sie ausgesandt sind. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. In der heutigen Zeit versprechen eine Vielzahl von Versicherungen ein großes Maß von Sicherheit. Sollten wir zum Beispiel einen Unfall erleiden, berufsunfähig werden oder sogar sterben, dann würde das bereitgestellte Geld eine Absicherung bieten, um die jeweilige Situation bewältigen zu können. Und es ist ja auch durchaus sinnvoll, mit jetzigen finanziellen Mitteln eine Vorsorge zu treffen, wie zum Beispiel eine Altersvorsorge. Vor einigen Wochen habe ich mit Erschrecken festgestellt, wie schnell ich mich auf eine neue Versicherung einlassen würde, um nur etwas mehr Sicherheit zu bekommen. Ich musste wegen unserem Sohn ein paar Dinge durch unseren Versicherungsberater anpassen lassen. Und dabei meinte er so ganz beiläufig, wir sollten über eine Unfallversicherung für Paul nachdenken. Sie wissen ja, Kindern passiert so schnell etwas. Und der Staat, der sichert nur den Schulweg ab. Der monatliche Beitrag würde auch nur ungefähr 5 Euro betragen. Also so viel, wie sich gerade das Kindergeld erhöht hat. Dieser Vorschlag kam mir ziemlich gut vor. Die Versicherungen schienen recht günstig und als noch relativ junger Vater ist man da recht voreilig, wenn es um den Schutz der Kinder geht. Man möchte nur das Beste für sein Kind. Wir betrachten heute die Geschichte von einem reichen Mann, der sich durch seinen Reichtum ebenfalls große Sicherheit versprach. Ich lese den Predigttext aus Markus 10, die Verse 17 bis 27. Markus 10, die Verse 17 bis 27, wird auch am Beamer angezeigt. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt, von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Diese Begebenheit fand gegen Ende der Dienstzeit Jesu statt. Jesus war schon durch Galiläa und den umliegenden Gebieten gezogen. Er berief seine Jünger und sendete sie zeitweise aus. Er diente den Menschen, indem er sie lehrte, indem er sie heilte und Wunder tat. Später weitete Jesus seinen Dienst auf verschiedene heidnische Gebiete aus. Dabei zeigte Jesus deutlich auf, er ist der angekündigte Messias. 2 Kapitel vor unserem Bibeltext begann Jesus besonders seine Jünger zu belehren. Dabei bekannte Petrus, dass Jesus der Christus ist. Jesus kündigte ihnen seinen Leidensweg und seine Auferstehung an. Weil Petrus die angekündigten Leiden Jesu ablehnte, wurde er dafür von Jesus hart getadelt. Im Kapitel des Predigtabschnittes befand sich Jesus auf seinem abschließenden Weg nach Jerusalem. Dabei lehrte er viel über das Verhalten der Teilhaber am Reich Gottes. Unser heutiger Predigtabschnitt geht nun auf die Voraussetzungen ein, um in das Reich Gottes einzugehen. Hier erhalten die Jünger eine wichtige Lektion, die sie auf ihre zukünftige Nachfolge vorbereiten wird. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Wie erbe ich das ewige Reich Gottes? Du benötigst 3 Voraussetzungen, um das ewige Leben zu erben. Erstens die Erkenntnis, dass nur Gott gut ist. Das Vertrauen, das dich nur von Gott abhängig macht. Und drittens der Glaube, dass dich nur Gott retten kann. Wir betrachten die erste Voraussetzung, um das ewige Leben zu erben. Die Erkenntnis, dass nur Gott gut ist. Ich lese noch einmal die Verse 17 bis 21. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Jesus hatte bereits bei den Jüngern und auch öffentlich vom Erlangen des ewigen Lebens gesprochen. Vielleicht hatte der Mann diese öffentliche Rede gehört. Oder er kannte diese Formulierung, die bereits im Judentum existierte. Daher fragte der Mann, durch welche Werke er das ewige Leben erben kann. Jesus allerdings geht nicht direkt auf die Frage ein. In Vers 18 sagt Jesus, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Warum sagt Jesus das? Jesus will auf keinen Fall andeuten, dass er nicht Gott ist. Denn Jesus lässt zum Beispiel zu, dass der Mann vor ihm auf die Knie fällt. So eine Anbetung ist gegenüber Gott angemessen, aber nicht gegenüber einem Lehrer. Jesus scheint auf das Denken des Mannes einzugehen, dem nicht bewusst ist, dass der Messias vor ihm steht. Er hält Jesus lediglich für einen guten menschlichen Lehrer. Und mit der unüblichen Redewendung guter Lehrer und dem Kniefall will er ihm auf besondere Weise Respekt entgegenbringen. Jesu Antwort ist ungefähr so zu verstehen. Du sagst, ich sei ein guter menschlicher Lehrer, dann nenn mich nicht gut, denn Gott allein ist gut. Jesus fragt den Mann in Vers 19 nach seiner Kenntnis bestimmter Gebote. So scheint er zu bestätigen, dass man durch das Befolgen der Gesetze den Himmel verdienen könne. Aber seine Aussage, nur Gott ist gut, und der Verlauf der ganzen Begebenheit zeigen klar, dass es dem Menschen unmöglich ist, über eigene Wege das ewige Leben zu erreichen. Jesus erwähnt auch nur 5 der 10 Gebote, und zwar die Gebote, die das zwischenmenschliche Leben regeln. Im Verlauf des Gespräches spricht Jesus einen Mangel des Mannes an. Dieser Mangel hängt mit den 3 Geboten zusammen, die auf die Gottesbeziehungen eingehen. Durch die Parallelstellen in Matthäus und Lukas wissen wir, dass der Mann recht jung und ein Synagogenvorsteher war. Diese Situation ist also sehr außergewöhnlich. Ein geistlicher Führer fällt vor Jesus auf die Knie und spricht Jesus in außergewöhnlicher Ehrerbietung mit guter Lehre an. Auf Jesu Frage nach den Geboten antwortet der Mann in Vers 20, dies alles habe ich befolgt, von meiner Jugend an. Und damit deutet er an, dass er seit seinem 12. Lebensjahr verantwortlich für das Befolgen der Gebote ist. Denn in diesem Alter endet die rabbinische Ausbildung von jungen Gläubigen. Jesus sieht die ernsthaften Bemühungen des Mannes und gewinnt ihn lieb. Der junge Mann ist reich, er bemüht sich um ein gerechtes Leben. Und nach der rabbinischen Lehre, dem Talmud, konnte besonders ein Reicher durch wohltätige Werke in gewisser Weise den Himmel erkaufen. So fühlt sich der junge Mann sicher und hielt seinen Weg für gut. Vielleicht erwartete er von Jesus, zu einer großzügigen Spende aufgefordert zu werden, um so letztendlich den Himmel zu ererben. Jesus begegnet dem Jüngling liebevoll, anstatt seine überhebliche Werksgerechtigkeit zu kritisieren. Jesus sieht, der Jüngling ist reich und trotzdem fehlt ihm etwas. Sein Reichtum wird zum Götzen und dadurch mangelt es ihm an der richtigen Gottesbeziehung. Und Jesus verordnet ihm die passende Medizin. Er soll seinen Reichtum weggeben und Jesus nachfolgen. Diese harte Forderung ist zugleich eine wunderbare Einladung. Jesus sagt ihm, lass los, was dich von Gott trennt, und du kannst bei mir sein. Nur so erhältst du einen Schatz im Himmel. Jesus stellt ihm unter seiner fürsorglichen Herrschaft einen Schatz in Aussicht, was so viel wie Versöhnung mit Gott und ewiges Leben bedeutet. Dieser Schatz wird nicht durch eigene Werke erworben, sondern aufgrund der absoluten Hingabe an Jesus. Wer sich Jesus so hingibt, für den hat Christus das ganze Gesetz erfüllt. Als wiedergeborene Gläubige haben wir erkannt, nur Gott ist gut. Kein Mensch kann sich durch gerechte Werke das ewige Leben verdienen. So war es dem gut geschulten und bemühten Reichen ebenfalls nicht möglich. Nur Jesus Christus ist sündlos. Demütig wurde er als Gott, auch ganz Mensch, um uns Menschen zu dienen. Er gehorchte ganz seinem Vater und starb für die Schuld der ganzen Menschheit am Kreuz. Wir finden nur Errettung, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Es besteht die Gefahr, dass wir in falsche Richtungen abdriften. Wir halten uns schnell für besser, als wir eigentlich sind. Unsere guten Werke erachten wir für besonders groß, nach dem Motto, Gott kann sich wirklich glücklich schätzen, dass wir ihm mit unseren Taten dienen. Was würde er nur ohne uns tun? Aber neben guten Seiten haben wir auch Sünde und sündhafte Bereiche in uns. So war es bei dem Jüngling mit seiner Selbstgerechtigkeit und seinem Reichtum. Auch die Gefahr des Götzendienstes ist in uns sehr groß. Oft sind uns zum Beispiel Geld, Anerkennung und Macht oder sogar unsere Familien wichtiger, als sie im Vergleich zu Gott sein sollten. Daher müssen wir uns immer wieder mit dem Leben Jesu und seinen Lehren auseinandersetzen. Durch Jesus sehen wir Gott, der uns einen Spiegel vorhält. Liebevoll zeigt er uns die Bosheit unseres Herzens auf. Folgendes sage ich mir selber immer wieder. Hältst du dich für gut, für besonders gut? Dann nimm Gottes Wort in die Hand. Öffne dich seinem Reden und er wird dich liebevoll zurechtweisen. Sein Geist wird dich in aller Klarheit überführen. Du bist nicht gut. Nur Gott allein ist gut. Gott braucht dich nicht, aber in seiner Gnade möchte er dich in seinem Reich mitarbeiten lassen. Wir haben gesehen, dass wir als Sünder aus eigener Kraft niemals gut sind. Der Jüngling sündigte, indem er seinen Reichtum zu wichtig nahm. Auch wir neigen zur Werksgerechtigkeit und zu Götzendienst. Nur Gott ist gut und darum müssen wir ihm vollkommen vertrauen. Der reiche Jüngling vertraute auf sein Vermögen und machte sich davon abhängig. Und dies machte ihm ein absolutes Gottvertrauen unmöglich. Wir betrachten die zweite Voraussetzung, um das ewige Leben zu erben. Das Vertrauen, das dich nur von Gott abhängig macht. Ich lese die Verse 22 bis 24. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Der reiche Jüngling war entsetzt und ging betrübt weg. Dies bestätigt, dass er seinen Reichtum zu wichtig nahm. Er war nicht bereit, loszulassen, um Jesus ganz nachzufolgen. Direkt vor unserem Predigtabschnitt lehrt Jesus in Vers 15, Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Führen wir uns einmal Kinder vor Augen. Sie sind völlig abhängig von Erwachsenen, die sie versorgen und über sie bestimmen. Also sind Kinder machtlos, abhängig und vertrauen rückhaltlos ihren Eltern. Wir müssen das Reich Gottes annehmen wie Kinder. Das bedeutet, die eigene Machtlosigkeit und die eigene Abhängigkeit von Gott anerkennen und mit völligem Gottvertrauen Gottes Geschenk der Gnade annehmen. In Vers 24 wiederholt Jesus seine Aussage, dass ein Reicher nur schwer in Gottes Reich kommt. Die Schlachterbibel übersetzt den Vers sehr treffend. Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Der junge Mann vertraute auf seinen Reichtum. Dieses Vertrauen auf materielle Güter steht im krassen Gegensatz zum kindlichen Vertrauen auf Gott. Am Königreich Gottes teilzuhaben bedeutet absolutes Vertrauen auf Gott. Dem kann sich der Reiche nicht beugen, denn er benötigt die Absicherung durch Reichtum. Ihm war nicht bewusst, dass Reichtum nur scheinbar eine handfeste Absicherung bietet. Gott, der allmächtige Gott, er dagegen bietet absolute Sicherheit. Aufgrund dieser Hürde empfindet der Mann Betrübnis und Schmerz. Er will gerne das ewige Leben erhalten, oder besser gesagt eigenmächtig erwerben. Aber unter einer Bedingung, dass er weiterhin nach eigener Vorstellung mit Sicherheiten leben kann. Wir müssen uns hinterfragen. Vertrauen wir Gott auf kindliche Weise? Oder gibt es Dinge in unserem Leben, an die wir uns vertrauensvoll klammern, anstatt uns an Jesus festzuhalten? Tief in uns haben wir den Drang nach Sicherheit. Unser allmächtiger und liebevoller Herr verspricht uns seinen Beistand und seine Fürsorge. Aber wir müssen auch mit völligem Vertrauen danach greifen, um sie zu erhalten. Die Sünde in uns behindert so ein Gottvertrauen. Sie treibt uns zur Unabhängigkeit von Gott. Wir wollen von niemandem abhängig sein, sondern selbst für uns und für unsere Sicherheit sorgen. Reichtum, Macht und Ansehen erschweren diesen Kampf deutlich. Und so, dass wir auf eigene Kraft niemals völlig auf Gott vertrauen können. Als Christ muss man nicht grundsätzlich ohne Macht und Reichtum leben. Aber sollten solche Dinge dem absoluten Gottvertrauen im Weg stehen, verordnet uns Christus die heilsame Medizin wie beim reichen Jüngling. Lass alles los, an das du dich klammerst, um dich voll Vertrauen an Jesus zu hängen. Wir haben gesehen, nur Gott ist gut. Aber anstatt rückhaltlos auf ihn zu vertrauen, sind wir versucht, uns an andere Dinge zu klammern. Die Sünde tief in uns drängt uns zur Unabhängigkeit von Gott. Für den Menschen ist es also unmöglich, aus eigener Kraft das ewige Leben zu erben. Nur bei Gott ist dies möglich. Wir betrachten die dritte Voraussetzung, um das ewige Leben zu erben. Der Glaube, dass sich nur Gott retten kann. Ich lese die Verse 25 bis 27. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Mit einer Parabel verdeutlicht Jesus in Vers 25 das schier unmögliche Unterfangen für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen. Wer auf seinen Reichtum vertraut, für den ist es unmöglich, gleichzeitig kindliches Gottvertrauen zu haben und das ewige Leben zu erben. Genauso unmöglich ist es, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. In den Versen 24 und 26 erschraken die Jünger über Jesu Worte. Sie waren außer sich und fragten, wer kann dann gerettet werden? Die Jünger erkannten, es ist unmöglich, das Reich Gottes zu erben. Denn schon wenn der reiche Jüngling es nicht kann, wem sollte es je möglich sein? Der Jüngling war ein geistliches Oberhaupt und sehr um ein gerechtes Leben bemüht. Er konnte durch seine finanziellen Mittel wohltätige Dinge tun. Und trotzdem war es für ihn unmöglich, gerettet zu werden. Es gibt keine Hoffnung für niemanden. Vermutlich waren die Jünger um ihre eigene Errettung besorgt. Denn auch sie waren begütert, gehörten zur Mittelschicht. Manchen wurde auch bewusst, dass jeder mit Besitz in der Gefahr steht, darauf zu vertrauen, sich dadurch Sicherheit zu versprechen. Man musste dazu nicht sonderlich reich sein. Durch diese Lektion lehrte Jesus die Jünger. Sie sollten begreifen, dass sie im Vertrauen zu ihm alles loslassen müssen, um ihm wirklich nachzufolgen. Dies war eine sehr wichtige Lektion, denn Jesus kündigte kurze Zeit später zum dritten Mal seine Leiden an. Und die Vollendung seines Dienstes durch sein Opfer am Kreuz folgte relativ schnell. Auf die Bedenken der Jünger antwortete Jesus in Vers 27, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Damit zeigt Jesus auf, dass alles zur Errettung Notwendige durch Gott geschieht. Für uns Menschen sind die Anforderungen vom Reich Gottes unüberwindbar hoch. Aber Gott bereitet den Weg, dass selbst ein Reicher ein kindliches Gottvertrauen erlangt und das ewige Leben erben kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige Jünger zu diesem Zeitpunkt Jesus noch nicht als Messias erkannten oder Probleme mit ihrem Gottvertrauen hatten und auch das Evangelium noch nicht begriffen. Das wird zum Beispiel daran deutlich, dass sie auf die Ankündigung Jesu über seine Leiden und seine Auferstehung mit Unverständnis und Ablehnung reagierten. Außerdem waren sie nach Jesu Tod völlig am Boden zerstört und verstanden die Situation nicht. Aber im Licht von Jesu Auferstehung öffnete der Heilige Geist ihnen mehr und mehr die Augen. Sie verstanden diese und andere Begebenheiten. Gott wirkte in ihnen einen wachsenden Glauben, durch den sie Christus voller Vertrauen nachfolgten und letztendlich das Reich Gottes erbten. Der Heilige Geist hat uns unserer Sünde überführt, in uns Buße und Umkehr bewirkt. Wir durften erkennen, nur Gott kann uns retten. Jesus Christus starb für uns am Kreuz, für unsere Schuld. Durch den Glauben an Christus als Herrn und Erretter sind wir von unserer Schuld reingewaschen. Der Heilige Geist in uns bezeugt uns, dass wir vom Tode auferstehen werden, denn derselbe Geist erweckte auch Christus zum Leben. Gott allein rettet uns. Im Alltag unseres Lebens drohen wir diese Wahrheit zu vergessen. Wir erarbeiten uns ein gutes und sicheres Leben mit guten Jobs, wunderschönen Häusern, einem gesunden Lebenswandel. Wir streben nach Sicherheit, denn es verspricht uns ein schönes, langes Leben. Vieles davon ist auch gut. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wirkliche Sicherheit bietet nur unser Gott, denn nur er rettet. Jetzt, wo wir zum Beispiel voneinander Abstand halten müssen, um die Gesundheit und das Leben der Gesellschaft zu sichern, vergessen wir schnell die bewahrende Hand Gottes. Durch die Umstände wird uns vor Augen geführt, dass Isolation uns und unsere Mitmenschen rettet. Sicher kann Isolation in solchen Zeiten helfen. Aber Gott entscheidet über Leben und Tod. Niemand kann auch nur eine Spanne Zeit seinem Leben hinzufügen. Wir können schnell an uns verzweifeln, weil wir Dinge in unserem Leben entdecken, denen wir mehr vertrauen als Gott. Wir verzweifeln, weil wir immer wieder in Sünde fallen, zur Selbstgerechtigkeit neigen oder Götzen in unserem Leben entdecken. Aber in unserer Verzweiflung dürfen wir uns an unseren Vater im Himmel wenden. Gott ist gut und er errettet. Gott hat die Errettung durch das Werk Christi bewirkt. Er hat uns den Glauben an Jesu Werk und den Heiligen Geist geschenkt. Er wird auch alles Weitere in uns tun. Jeder Fortschritt unserer Heiligung wird von Gott bewirkt. Dieser Wachstum im Glauben und in der Nachfolge ist kein Spaziergang. Wir werden ein Leben lang mit Christus an unserer Seite darum kämpfen. Es wird Fortschritte, aber auch schmerzliche Rückschritte geben. So wie es bei den Jüngern der Fall war. Petrus zum Beispiel verriet Jesus 3-mal. Aber schließlich wurde er zum Felsen, auf dem Jesus seine Gemeinde baute. So wie die Jünger durch Christi Dienst und Gottes Geist im Glauben gewachsen sind, so werden auch wir wachsen, bis wir eines Tages mit vollkommener Herrlichkeit bei unserem Herrn im ewigen Reich sind. Amen. Ich lade ein zu einer Gebetsgemeinschaft und wir schließen sie ab mit dem Vater unser. Wir beten gemeinsam, wie es uns unser Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf ein letztes Vortragslied von der Band aus dem blauen Liederbuch Nummer 108. Das Höchste meines Lebens ist. Ich spreche noch den Segen, bitte steht dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Wir hören noch auf ein Musikstück der Band.